Ich habe es ein bisschen auch nochmal verändert, Globalstrategie nach Trump und Brexit. All dieweil das Brexit-Referendum das eine Kerndatum ist am 23. Juni, also der Austritt oder die Wahl der Bevölkerung Großbritanniens aus der EU auszutreten. Und Donald Trumps Wahl in den USA den anderen Kernmarkstein bildet. Ich bin ein bisschen einer anderen Meinung als Erhard, denn man hatte doch sehr, sehr schnell zumindest einen Plan B beisammen aus diesen ganzen eher unerwarteten Ergebnissen. Ich glaube auch nicht unbedingt, dass man komplett begeistert war, weder logischerweise über die Wahl von Trump und auch nicht über das britische Austrittsvotum. Aber man hat sehr, sehr schnell gesagt, okay, einen Kollateralnutzen können wir eben daraus haben. Das ist jetzt sozusagen mit dem Ausbau aus dem Windschatten der USA herauszutreten. Und die Erwartung oder die notwendige Bedingung hierfür ist eben ein massiver Ausbau des europäischen Militärapparates. Das hat relativ deutlich die EU-Außenbeauftragte zu Protokoll gegeben, eigentlich wenige Stunden nachdem Trumps Wahl klar war. Federica Mogherini hat sich dann folgendermaßen zu Wort gemeldet. In den kommenden Monaten und Jahren, man kann sogar sagen in diesen Stunden, wird es eine zunehmende Nachfrage nach Europa geben von unseren Nachbarn und unseren Partnern in der Welt. Die Forderung nach einem von Prinzipien geleiteten globalen Sicherheitsdienstleister, also drunter macht man es nicht, wird wachsen. Und jetzt, darunter macht man es auch nicht, die Forderung nach einer Supermacht, die an mehrseitige Bündnisse und Zusammenarbeit glaubt. Also dieser Supermachtanspruch wird jetzt unter der Begründung und unter Verweis auf die USA nochmal ganz massiv nach vorne getragen. Ich glaube, wichtig für uns ist, uns klar zu machen, das ist nicht neu. Dieses Gerede, wir wollen eine Supermacht werden, wir wollen ein globaler Akteur werden, wir wollen in der ersten Liga spielen etc., das hat man ja nicht erst dieses Jahr erfunden. Das ist schon seit Ewigkeiten so. Ich lese den Knallkopf jetzt nicht komplett vor, aber ein Beispiel zum Beispiel ist Martin Schulz, SPD-Aushängeschild im Europäischen Parlament. Der hat 2013 zum Beispiel auch schon angegeben, bevor das alles kam, die EU ist ein Wirtschaftsriese und ein Wirtschaftsriese muss dann halt eben auch eine weltpolitische Supermacht werden. Also wir haben diese Debatten schon länger, die Frage ist nur, kriegen die das umgesetzt? Wenn wir davon ausgehen, dass in den Chefetagen derjenigen, die die Brüsseler Politik machen, die EU-Politik und das sind natürlich dann auch wesentlich deutsche Politiker, dieser Supermachtanspruch real ist, ist die Frage, wie wollen die das umsetzen? Wenn ich mir die Debatten dazu immer angeschaut habe, waren da eigentlich zwei Elemente immer ganz entscheidend, was man meinte tun zu müssen, um diese Supermacht EU auch realisieren zu können. Das eine Element, das stets genannt wurde, ist eine Expansion in den Nachbarschaftsraum und damit gleichzeitig eine Bildung einer großeuropäischen Wirtschaftszone, die aber natürlich, sagen wir mal, unter deutschen und Kontrolle steht. Das ist der eine Bereich. Zweites Element dieser Supermachtstrategie, wie ich es mal nennen mag, ist dann stets aber, dass wenn man in diesen Nachbarschaftsraum um die EU expandiert, dann benötigt man auch die militärischen Mittel, um in diesem Nachbarschaftsraum zur Not Stabilität, wie man sagt, herstellen zu können, sprich im Extremfall militärisch eingreifen zu können, um diesen Großraum auch kontrollieren zu können. Das sind die zwei wesentlichen Elemente, die in der Debatte hier eine Rolle spielen. Damit hat man relativ früh begonnen. Als Expansionsstrategie wurde zunächst, wenn ich den ersten Strang nehme, die EU-Osterweiterung verfolgt. Die war dann 2002 faktisch beschlossen. Dann hat man aber bemerkt, naja, weiter können wir da nicht mehr machen, weil wenn immer mehr Länder in die EU rein wollen, dann wollen die ja mitreden. Das wollen wir eigentlich nicht so richtig. Wir wollen zwar in den Nachbarschaftsraum expandieren, aber ohne, dass diese Länder mitreden können. Deswegen hat man sich was Neues ausgedacht. Ab 2003 wurde die sogenannte europäische Nachbarschaftspolitik ins Leben gerufen. Die erstreckt sich jetzt eben auf 16 Länder rund um die EU und verfolgt ein relativ einfaches Ziel. Diese Länder sollen in ihre Wirtschaftsgesetzgebung in den EU-Binnenmarkt integriert werden, neoliberal umgebaut werden. Genau das Gegenteil, was Erhard als eine sinnvolle Strategie beschrieben hat, soll mit den Staaten passieren. Sie sollen alle Schutzzölle abbauen, sie sollen sich für sämtliche westeuropäischen Produkte öffnen, für Investitionen öffnen, Freihandel betreiben, Kapitalsverkehrskontrollen abschaffen, damit ein Teil des EU-Binnenmarkts werden, aber kein Stimmrecht haben. Das ist sozusagen die Idee dieser Nachbarschaftspolitik, die zynisch gesagt relativ erfolgreich verläuft. Entscheidend zum Verständnis nochmal, der faktische Beitritt eines solchen Nachbarschaftslandes in den EU-Binnenmarkt erfolgt über ein solches Assoziationsabkommen. Da wird verbindlich festgelegt, dass sich so ein Land praktisch der europäischen Einfluss- und Wirtschaftszone anschließt. Deswegen waren die Auseinandersetzungen um dieses Assoziationsabkommen im Fall der Ukraine so relevant zum Beispiel, weil es da praktisch zu einem Beitritt, ein Beitritt zum Westblock ist. Das ist also so die erste Expansionsschiene, die die Europäische Union seit 2004 verfolgt, war zynisch gesagt recht erfolgreich. Die Länder in der Nachbarschaft haben ein eklatantes Handelsbilanzdefizit mit dem EU-Zentrum, was unter anderem eben daran liegt, dass sie natürlich in keinster Weise konkurrenzfähig sind in einer Freihandelszone mit den EU-Kernstaaten. Seit 2006 hat man nochmal was Neues erfunden. Also wir haben die Nachbarschaftspolitik der unmittelbar angrenzenden Länder an die EU. Ab 2006 hat die Kommission eine Mitteilung veröffentlicht, die nennt sich jetzt die Nachbarn der Nachbarn, als die zweite Einflusszone, in die man meint, in der Europäischen Union direkt die Kontrolle sukzessive erlangen zu wollen. Diese Nachbarn der Nachbarn werden jetzt definiert als Zentralasien, die Golfregion und die nordafrikanischen ENP-Länder südlich der unmittelbaren Nachbarn. Das ist sowas dann wie die Sahelzone, Mali etc., wo wir ja derzeit schon erleben, was passiert. Das ist, glaube ich, tatsächlich perspektivisch jetzt der unmittelbare Handlungsraum, wo die europäische Außen- und Militärpolitik ihr vorrangiges Handlungsfeld definiert. Die Nachbarn und diese Nachbarn der Nachbarn als so eine Art von großeuropäischer Einflusszone. Das hat man dann auch bildlich, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, ist relativ klein, aber für eine bessere Auflösung hat offensichtlich das von der EU finanzierte Projekt The Neighbors of the Neighbors nicht gereicht. Da sieht man eben dann diese zweite Zone, die da blau eingefärbt ist, also Sahelzone, Zentralasien etc. als die nächste Phase. Da sind dann eben in diesem Forschungsprojekt zum Beispiel dann gesagt worden, ja, wie können wir da Verwaltungen aufbauen etc. pp. Da ist man also mitten dabei. So, das ist also sozusagen die wirtschaftliche Expansionsschiene, die man fährt. Und wie das nun mal so ist, die wird eben dann begleitet von dem relativ klaren Anspruch, auch militärisch intervenieren zu können. Also ein Großraum, und das ist ja eine Art von einem Zentrum-Peripherie, also eine klassische imperiale Struktur, bedarf natürlich aus Sicht der Betreibenden dieses Projektes einer militärischen Absicherung. Das wurde auch vollkommen offen so formuliert, von zum Beispiel von Catherine Ashton. Die war die Vorgängerin von Federica Mogherini als Außenbeauftragte. Die hat auch schon 2013 gesagt, die Europäische Union muss in der Lage sein, als Sicherheitsgarant mit Partnern so möglich, autonom wenn nötig, in seiner Nachbarschaft entschieden zu handeln. Dies schließt direkte Interventionen ein. Strategische Autonomie muss sich zuerst in der Nachbarschaft der EU materialisieren. So, dieser Begriff der strategischen Autonomie ist relativ interessant. Der bedeutet ja eigentlich, in diesem Bereich angrenzende Länder und diese Nachbarn der Nachbarn militärisch auch ohne die USA und ohne die NATO gegebenenfalls intervenieren zu können. Und das ist was, das war in den USA über viele Jahre nicht besonders gern gesehen. Die USA hatten sich immer bedungen, ab 1990 über Intervention auch im europäischen Nachbarschaftsraum die letzte Hand zu haben und damit natürlich auch eine gewisse Kontrolle im transatlantischen Bündnis, wie man so sagt, auszuüben. Es war damals der berühmte No-Rivals-Plan, ausgeheckt von Protagonisten aus der späteren Bush-Regierung, wo dann eine Kernaussage war, 1992, die USA müssen den Aufstieg eines Rivalen verhüten. Dann hat man klar gedacht, Russland, China oder sowas. Und dann weitergeguckt, ups, da geht es auch um andere fortgeschrittene, industrialisierte Staaten, die davon abzuhalten, die US-Führungsrolle anzuzweifeln. Das war dann natürlich klar auch an die Adresse der Europäischen Union und Deutschland gerichtet. Und deswegen auch damals, 1990, 92, als das Ding entstand, dass die NATO die zentrale Bedeutung hat und das vorrangige Instrument sein müsse und dass die NATO der Kanal für die US-Einflussnahme in Europa sein müsse. Die NATO, weil da die USA die alleinige Vormachtstellung hat, ein Vetorecht über europäische Militärinterventionen hat und damit natürlich eine Steuerungsfähigkeit in europäischen Macht- und Sicherheitsfragen hatte. Deswegen befürwortete man damals zwar eine europäische Integration, auch das Expansionsprojekt wurde befürwortet, aber, und das ist dann der Schluss und der entscheidende Satz, damals 1990, das Entstehen ausschließlich europäischer Sicherheitsengagements oder Arrangements sei zu verhindern. Das heißt eben, dieser Anspruch, der Europäer autonom militärisch agieren zu können, den gelte es zu unterminieren, aus US-Sicht damals. Diese Position, Anfang der 90er formuliert, hat im Wesentlichen aus meiner Sicht die US-Strategie gegenüber Europa, der NATO etc. bis etwa 2005 dominiert und dann setzte langsam eine Änderung ein. Das hatte damit zu tun, dass die Kriege, ihr habt es auch schon angedeutet, im Irak, Afghanistan und US-Führung fürchterlich gegen die Wand gefahren sind, eine enorme machtpolitische Schwächung damals schon zu verzeichnen war, dann der Konflikt mit Russland ab 2006/2007 immer weiter eskalierte und man dann eigentlich spätestens mit Amtsantritt Barack Obamas eine neue Debatte hatte, nämlich dass von US-Seite gesagt wurde, naja, eigentlich wäre es uns ganz recht, wenn ihr mehr rüstet und wir wären vielleicht dafür bereit, über diese Frage, dass wir allein alles entscheiden in der NATO, neu zu debattieren. Also eine neue Verteilung von Macht und Einfluss in der NATO. Das wurde das erste Mal ganz exemplarisch versucht durchzuziehen im Libyen-Krieg. NATO-Bombardement Libyens 2011, vollkommen neue Konstellation, als das bislang der Fall war. Die USA waren bereit, die Führung eines relevanten Militäreinsatzes an der Südflanke der Europäischen Union an Frankreich und Großbritannien abzugeben, was auch passiert ist. Das wäre vor Jahre vorher undenkbar gewesen, hat man in dem Fall gemacht und hat gesagt irgendwie, wir finden es gut, macht ihr das mal an die Europäer. Die Europäer hatten das versucht und haben mehr oder minder so eine Art von politischen und militärischen Offenbarungseid hinlegen müssen. Das heißt, Großbritannien und Frankreich haben zwar die Führung übernommen, aber waren nicht in der Lage, eine autonome Militäraktion durchzuführen. Der damalige Verteidigungsminister Robert Gates 2011 war dann stinksauer und hat sich dann folgendermaßen noch mitten in der Bombardierung Libyens geäußert. Das mächtigste Bündnis aller Zeiten, also die NATO, ist gerade mal seit 11 Wochen gegen ein schlecht bewaffnetes Regime, also Libyen, in einer wenig bevölkerten Region im Einsatz und schon beginnt vielen Verbündeten die Munition auszugehen. Und die USA müssen wieder einmal einspringen. So, also dieser Deal hat nicht funktioniert damals. Die EU war nicht in der Lage, die Kapazitäten aufzubauen, um diese Militärintervention in ihrer Nachbarschaft durchzusetzen. So, und das Tragische und Fatale ist, dass ich glaube, dass die Rahmenbedingungen, warum man mit diesem Militärapparat Europa nicht vorankam, die dafür entscheidend waren, dass man solche Interventionen nicht durchführen kann, dass die sukzessive alle wegfallen. Und wir jetzt gerade eigentlich an der Schwelle stehen, dass ernsthaft versucht wird, das, was damals noch bemängelt wurde von Gates, nämlich dass man das nicht könne, zu schließen. Politisch war es so, dass 2011 ja Deutschland zum Beispiel noch dagegen war, gegen diese, oder sich zumindest enthalten hat und den Libyen-Krieg nicht mitgemacht hat. Seit 2014, wissen wir alle im Raum, hat die größte, bevölkerungsreichste und wirtschaftsstärkste Land der Europäischen Union, nämlich Deutschland, eine komplett neue Position, nämlich nie wieder Krieg ohne uns. Also es wird per Definition keine größeren Militäreinsätze geben, das ist zumindest die erklärte Aussage jetzt auch vom neuen Weißbuch, an denen sich Deutschland nicht beteiligen wird. Ein Faktor, der sich geändert hat. Zweite, die Eskalation mit Russland wirkt als ein enorm mobilisierendes Element, habe ich den Eindruck, auch höhere Rüstungsausgaben endlich durchzuziehen. Und der dritte Faktor, und das ist halt eben ein bisschen paradox, ist, dass sich der Brexit als Kollateralnutzen für die EU-Militarisierung erweisen wird. Dazu muss man wissen, es ist nicht so, dass man es nicht versucht hätte, einen Militärapparat Europa, und Lühr wird ja nachher noch ein bisschen sagen, was da genau dazugehört, aufzubauen, aber die Briten haben ein Vetorecht und haben das alles blockiert. Und zwar hauptsächlich aus, sagen wir mal, Sorgen um die eigene Macht- und militärpolitische Beinfreiheit, also logischerweise nicht aus pazifistischen Erwägungen. Aber ich fand schon interessant, wie schnell nach dem Votum am 23. Juni für den Austritt aus Großbritannien, ich dann dachte, hupsa, da weinen denen echt ein paar, überhaupt keine Träne nach. Und einer, der immer wieder für ein Zitat gut ist in dem Bereich, wo man auch versteht, was da dann tatsächlich die Idee dahinter war, ist Elmar Brok, das ist der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Europäischen Parlaments. Der hat dann gleich gesagt, der Brexit hat auch gute Seiten, EVP, CDU. Der Brexit hat auch gute Seiten. Jahrelang haben uns die Briten aufgehalten, jetzt geht es endlich voran. Das war sozusagen, und er meinte natürlich da die Militärkomponente. 23. Juni eben, Verabschiedung oder Brexit-Referendum. Am 26. Juni kommt dann eben die europäische Globalstrategie raus. Diese europäische Globalstrategie, verantwortet von Federica Mogherini als Außenbeauftragter, aber abgestimmt mit den Staaten, ersetzt die europäische Sicherheitsstrategie aus dem Jahr 2003. Das ist ganz interessant, wenn man die beiden Dokumente vergleicht. 2003 ist noch eine Friede, Freude, Eierkuchen. Nie zuvor ist Europa so wohlhabend gewesen, so friedlich, so sicher, Periode des Friedens, der Stabilität und so weiter. 2016. Wir erleben gegenwärtig eine existenzielle Krise innerhalb und außerhalb der EU unsere Union ist bedroht, unser Projekt ist in beispielsweiser Weise in Frage gestellt, etc. Also eine komplett andere Einschätzung der weltpolitischen Lage. Was leider fehlt in dieser Globalstrategie, ist auch nur der leiseste Hauch an Selbstkritik, ob man an dieser miserablen Situation vielleicht mit der eigenen Politik irgendwie was beigetragen hätte. Im Gegenteil, dieses Papier durchzieht eigentlich immer nur, ja, wir haben da zu wenig gemacht, wir müssen im Prinzip diese Sachen konsequenter durchziehen. Also zu Russland Härte zeigen, mache ich jetzt nicht irgendwie. Im Bereich dieser Nachbarschaftspolitik muss man einfach diese Assoziierungsabkommen und die Freihandelsabkommen weiter durchführen. Also genau die Politik, die zur Destabilisierung dieser Nachbarschaft führt, will man beibehalten. Deswegen sagt man aber auch gleich, die Sicherheit in der Nachbarschaft ist uns wichtig. Das heißt natürlich im Umkehrschluss, wenn man das so deklariert, dann muss man natürlich auch aus EU-Sicht und aus Sicht so eines Papiers bereit sein, militärisch diese Sicherheit zu garantieren. Das ist zumindest das, was da angelegt ist. Wichtig ist, dieses Papier, diese Globalstrategie, die jetzt wirklich die oberste Ebene der europäischen Dokumente darstellt, betont an jeder Ecke, dass es wichtig eben ist, diese autonome Einsatzfähigkeit der EU herstellen zu können und damit eben auch unabhängig von den USA in diesem Großraum europäischer Nachbarschaft militärisch agieren zu können. Interessant fand ich da dabei eben, weil eben manchmal ja gesagt wird, das richtet sich gegen die USA oder sonst was. Nein, die USA haben das befürwortet, die wollen das und das wird unter Trump eher noch stärker werden, zumindest aus meiner Sicht. Das war schon vor der Wahl Trumps die Einschätzung des Europäischen Rates, also der Analyseabteilung, die eben gesagt hat, ja, früher gab es da ein bisschen Probleme mit den USA, wenn wir gesagt haben, wir wollen auch ohne die bei uns intervenieren können militärisch. Das hat sich erledigt. Diese Befürchtungen wurden adressiert, Zitat, nachdem die NATO eine große Rolle in der europäischen Globalstrategie spielt. Die Strategie entdeckt entscheidend keine zwingenden Konflikte zwischen den Interessen der EU und der NATO. Das heißt, das ist wirklich eine fundamentale Wandlung der US-Position gegenüber eigenständigen europäischen Interventionsfähigkeiten. Wie gesagt, 23. Juni, Brexit, ein wesentliches Element eben noch ist das Anforderungsprofil, was in dieser Globalstrategie dann formuliert wird, nämlich militärische Spitzenfähigkeiten muss die Europäische Union haben. Und jetzt entscheidend, dies bedeutet, dass das gesamte Spektrum an Land-, Luft-, Weltraum- und seeseitigen Fähigkeiten einschließlich der strategischen Grundvoraussetzungen zur Verfügung stehen muss. Jetzt muss man da nicht ins Detail gehen, ich kann nur sagen, das ist eine Menge. Und davon ist man gerade sehr, sehr weit entfernt. Ich bin kein Experte in dem Bereich, aber wir reden da über Hunderte von Milliarden, die man investieren müsste, um da nur ansatzweise in dieses Fähigkeitsspektrum reinkommen zu können. 23. Juni Brexit, 26. Juni diese Globalstrategie. Am 27. Juni legen Deutschland und Frankreich, die Außenminister Steinmeier und Arou, am Papier ein starkes Europa in einer unsicheren Welt vor, als Schlussfolgerung aus dem britischen Austrittsreferendum. Dieses Papier war offensichtlich, man hatte zwei Kuverts in dem Fall, vorher präpariert, so schnell geht das im Normalfall nicht. Im Prinzip gehe ich jetzt auch nicht im Detail darauf ein, zwei Kernaussagen, deutsch-französische Führungsrolle, wahrscheinlich genau in der Richtung, deutsch-französische Führungsrolle, dabei die Europäische Union jetzt tatsächlich zu einem unabhängigen globalen Akteur zu entwickeln und dann eben eine ganze Reihe von Sachen, die bisher von den Briten blockiert worden sind, die nun eben ernsthaft umzusetzen seien. Dann ging man in die Sommerpause, aber gleich als man aus der Sommerpause rauskam, haben sich die Verteidigungsminister Deutschlands und Frankreichs gesagt, irgendwie, das wollen wir jetzt nicht den Außenministern allein überlassen, haben ihrerseits wieder ein Papier veröffentlicht, also von der Leyen und Le Drian, wo sie ebenfalls sagen, britischer Austritt bedarf eines Ausbaus der EU-Militärkapazitäten etc. pp. Am 12. September. Am 14. September hat dann Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker die Rede zur Lage der Europäischen Union gehalten. Die fand ich schon relativ bemerkenswert, weil die ist normalerweise tatsächlich so dieses übliche Werte, zivil irgendwie, hoppla, genau. Nicht dieses Mal. Dieses Mal hat Juncker extrem andere Töne, fand ich, angeschlagen. Er hat schon angefangen in seiner Rede. Mit zunehmenden Gefahren um uns herum reicht Soft Power, also weiche Machtkapazitäten, allein nicht mehr aus. Europa muss Härte zeigen. Dies geht vor allem in unserer Verteidigungspolitik. Europa kann es sich nicht mehr leisten, militärisch im Windschatten anderer Mächte zu segeln oder Frankreich in Mali allein zu lassen. Wir müssen die Verantwortung dafür übernehmen, unsere Interessen und die europäische Art zu leben zu verteidigen. Ich finde, es ist ein ziemlich neuer Ton eigentlich, innerhalb dessen, wie das europäische Projekt auch legitimiert wird und wie man glaubt, es auch legitimieren zu können. Wenn das die Schlussfolgerung ist aus dem Votum Großbritanniens, dann weiß ich nicht so ganz genau, ob da die meisten der Bevölkerung mitgehen, aber das ist gerade die Idee. Dann hat Juncker noch eine ganze Reihe von Sachen zusammengeknotet, die gerade von deutsch-französischer Seite in die Debatte eingeworfen wurden. Also er möchte, dass der EU-Außenbeauftragte überführt wird in den Posten einer europäischen Außenministerin. Das ist nicht so irrelevant, weil damit eigentlich ein Verhandlungsmandat in den ganzen Auseinandersetzungen mit einhergehen soll, also praktisch eine EU-Position damit am Tisch sitzen soll künftig. Zweite Kernforderung ist, es soll ein EU-Hauptquartier geben. Das wird meistens derzeit als eines der wesentlichen Probleme, so sehen die es jedenfalls, gesehen, warum man so wenige Militäreinsätze bis jetzt als EU durchführen konnte, weil man hat keine stehenden Planungskapazitäten. Das heißt, wenn die Europäische Union sagt, wir würden da gern intervenieren, dann muss man erst mal anfangen, irgendwie zu fragen, wer wird es denn planen? So, und die Idee mit so einem stehenden Hauptquartier ist eben sehr, sehr schnell mit so Operationen voranzukommen. Dritte Idee von Juncker, die aber wirklich die ganzen Debatten einfach zusammenfassen, ist, die Europäische Union soll sich gemeinsame militärische Mittel beschaffen. Bisher ist es eben so, dass die Einzelstaaten der EU Kapazitäten geben oder eben auch nicht. Das macht den Prozess manchmal auch schwieriger. Deswegen soll man Schritt für Schritt eigene EU-Militärmittel aufbauen. Vierte Idee, ein militärisches Kerneuropa, da wird, glaube ich, Tobias nachher noch ein bisschen was sagen, deswegen nur ein Satz meinerseits, da ist die Idee, dass wesentliche Teile der europäischen Militärpolitik auf eine Kerngruppe ausgelagert werden kann, wo dann die restlichen nichts mehr zu sagen haben. Diese Kerngruppe hat immer Deutschland, Frankreich und dann gibt es so ein paar andere Ideen, wer da noch mitmachen können soll. Und eine letzte Idee, auch sehr weitreichend, ist, Juncker schlägt einen europäischen Verteidigungsfonds vor, das ist extrem weitreichend. Im Augenblick ist es verboten, Gelder aus dem EU-Haushalt für rüstungsrelevante Geschichten zu verwenden. Das wird umgangen und jetzt ist man da aber, will man in eine komplett neue Liga davor stoßen, EU-Gelder für rüstungsrelevante Aspekte verwenden zu können. Da sage ich nachher nochmal bei den Finanzierungsfragen ein bisschen genaueres dazu. Da steht uns, glaube ich, einiges ins Haus. Das alles hat man dann zusammengeknotet. Am 16. September, also es ging dann wirklich sehr, sehr schnell, beim informellen Treffen in Bratislava. Informelles Treffen, weil man da den Briten gesagt hat, ihr habt hier nichts mehr verloren. Deswegen war es kein offizielles Treffen, weil im Augenblick sind die Briten ja einfach, oder Großbritannien noch Mitglied der EU. Da hat man sich dann darauf geeinigt, dass diese ganzen Vorschläge, die gerade durch die Gegend wabern für den Ausbau dieses Militärapparates, jetzt mal in den nächsten Monaten systematisch zusammengeknotet werden sollen, mit auch Zahlen stärker angereichert werden sollen. Und die Idee im Augenblick scheint es zu sein, so wird es zumindest gesagt, ein Maßnahmenpaket zu verabschieden, und zwar öffentlichkeitswirksam im März 2017, und zwar zum 60-jährigen Jubiläum der Europäischen Union. Das ist jetzt gerade die Idee, da mit großem Pomp so einen Militarisierungssprung hinzubekommen. Der erste Zwischenschritt, der Gag ist jetzt eben, Trump dient hier eben nochmal als eine zusätzliche Legitimation, anfangs war es Mogherini, Juncker hat es dann auch gemeint, also mit der Wahl von Trump, jetzt können wir ja nicht anders, wenn die Amis das von uns erwarten und wenn die jetzt sozusagen in Europa nicht mehr oder in unserer Großregion für Ordnung sorgen, dann müssen wir halt wirklich jetzt militärisch da einspringen. Otte, der verteidigungspolitische Sprecher der Unionsfraktion, hat relativ unverblümt gesagt, die Trump-Wahl bedeutet für Deutschland mehr Militäreinsätze. Also das wird tatsächlich gerade so offen verhandelt. Und jetzt ist natürlich für mich die entscheidende Frage, kommen die damit durch? Also gibt es Umsetzungshindernisse auf diesem Projekt oder dieser Vorstellung, jetzt den EU-Militärapparat massiv auszubauen? Komme ich auch zum Schluss. Das habe ich ja schon angedeutet. Die USA werden aus meiner Sicht keinerlei Umsetzungshindernis sein. Die USA werden, das war schon unter Obama so und das wird unter Trump noch mehr so sein, die werden einen Prozess der EU-Militarisierung absolut begrüßen. Das ist meine Einschätzung gerade. Zweites mögliches Umsetzungshindernis war oder ist Großbritannien weiterhin. Im Augenblick wird davon ausgegangen, dass der Austritt Großbritanniens 2 Jahre dauern wird, etwa. Und der britische Verteidigungsminister hat gemeint, diese Bratislava-Ideen oder sonst was werden nicht durchgehen, solange wir noch in der Europäischen Union sind. Das fand Deutschland nicht so gut und hat dann darauf geantwortet in Form von Außenamtssprecher Martin Schäfer an die Adresse Großbritanniens. Aber um das vielleicht noch einmal von Seiten des Auswärtigen Amts zu sagen, Eine Situation, in der jemand austreten will und entschieden hat auszutreten, aber vor dem Austreten noch einmal die anderen davon abhalten möchte, Dinge zu tun, die aber tun wollen, ist eine schwer vorstellbare Situation. Ich möchte mir gar nicht vorstellen, dass es wirklich so kommt. Also man will sich da von den Briten jetzt auch nicht mehr wirklich reinreden lassen. Das heißt, die letzte Frage, und ich glaube, das wesentliche Umsetzungshindernis könnte, glaube ich, nur sein, dass es mehr Staaten in der EU gibt von den kleineren Ländern, eine Sorge haben, dass dieses Militärprojekt ein deutsches Militärprojekt wird und aus dem Grund die Rolle Großbritanniens aufnehmen werden und dieses Projekt behindern. Das ist meine Lieblingsgrafik, die zeige ich immer wieder am Schluss. Also wenn Deutschland so weitermacht, werden sie, glaube ich, Schwierigkeiten haben, eine Unterstützung für dieses Militärprojekt zu generieren. Wenn es ihnen in irgendeiner Weise gelingt, einen Ausgleich zu schaffen, das ist, glaube ich, die Bedingung für eine Umsetzung dieser Bratislava-Agenda. Die politische Verantwortung liegt beim Rat, einen Militäreinsatz zu beschließen. Also bei der Exekutive, wenn wir da in der Logik bleiben, wo das Parlament nichts zu sagen hat. Das würde aber auch zukünftig so bleiben. Also auch über EU-Mittel würde der Rat beschließen. Aber es wäre dann komplett frei von jeglichen Checks and Balances. Also unser deutsches Parlament ist ja reichlich unnütz in der Krieg-Frieden-Frage. Aber es wird zumindest dann darüber debattiert. Das würde dann zum Beispiel komplett entfallen, weil es gibt keinen Parlamentsvorbehalt auf EU-Ebene und so weiter. Ich mache es kurz, weil Tobias da, glaube ich, nochmal drauf eingehen wird. Was sind die Ambitionen? Ich glaube tatsächlich, dass das Interessante aus meiner Sicht ist, dass die Ambitionen und der Realismus nicht so richtig in Einklang sind, auch jetzt mal herrschaftsimmanent gedacht. Ich bin der festen Überzeugung, so wie ich die Papiere lese oder sonst was, der Anspruch ist, diese bisschen die Nachbarn der Nachbarn unter Kontrolle zu kriegen. Und das auch militärisch. Ich glaube, sie werden damit so grottenmäßig gegen die Wand fahren, wenn sie das versuchen. Aber das scheint mir derzeit die Debatte zu sein. Der Punkt ist, im Augenblick brauchen sie es gar nicht versuchen ohne die USA, weil sie ewig davon weg sind. Das heißt, der Lackmustest wird, glaube ich, erst in einer späteren Phase kommen. Jetzt geht es darum, die Mittel aufzubauen. Die Ernsthaftigkeit, glaube ich, ist da. Die Frage nach den neuen Strategien. Ja, am 14. Juni gab es November gab es ein Implementierungspapier von Federica Mogherini für diese europäische Globalstrategie. Da werden drei zentrale europäische Interventionsformen genannt. Das eine ist die klassische Auslandsintervention, also ein eigener geführter Krieg. Das zweite sind die Inlandseinsätze und das dritte aber dann die sogenannte Ertüchtigung. Das ist eben die Idee, dass es doch viel klüger ist, statt eigene Soldaten zu riskieren aus EU-Sicht, befreundete Staaten, also die Truppen befreundeter Staaten oder befreundeter Aufständischer aufzubauen, auszurüsten, zu trainieren und die dann stellvertretend das übernehmen zu lassen. Das sehen wir ja zum Beispiel in Syrien in Teilen, wie das die USA gemacht haben und so weiter. Das wird massiv ausgebaut und das ist eben eine Schlussfolgerung daraus, dass wenn es geht, möchte man das gern auf andere Schultern verlagern. Ja, ich finde es schon auch interessant, oder was heißt interessant, es war beim Brexit so und es war bei Trump so, dass offensichtlich irgendwie, und das wird ja zum Teil jetzt tatsächlich bei ein paar Journalisten auch angemerkt, dass man irgendwie so, na, man schreibt gerade an, man sei in so einer Kommunikationsblase. Also das Beste finde ich an, ich kenne keinen Trump-Wähler. Ja gut, das ist halt eine Frage, wen man kennt. Also das Problem war, die Journalisten sitzen in London. In London war tatsächlich eine Mehrheit, glaube ich, gegen den Austritt. Das sieht aber anders aus. Das ist auch ein Unterschied, ob du in Washington sitzt oder im Mittleren Westen. Und wenn du deinen Arsch nicht rausbewegst, dann hast du halt ein bisschen ein anderes Bild von diesen Ländern und was da politische Stimmungen sind etc. Hat aber auch was damit zu tun, dass man natürlich auch gar kein Geld mehr von Öffentlich-Rechtlichen zum Beispiel in die Hand nimmt, um irgendjemand mal irgendwo als Korrespondent richtig sitzen zu haben. Ein Staatenverbund kann durchaus einen Außenminister haben, zumindest war das so in der EU-Verfassung so angedacht. Ist aber, gilt immer als ein wesentliches Merkmal eines Staates. Deswegen war Großbritannien auch so spinnefeind eigentlich gegen den Begriff, weil er eine hohe Symbolik hat. Aber ist, also sozusagen rein rechtlich ist es möglich, und aber deswegen ist er auch so umkämpft, weil er halt natürlich staatenähnlichen Charakter hat. Wie wir wissen, Großbritannien da kein großer Fan davon war. Die Möglichkeit, dass Deutschland und Frankreich eigene Wege gehen, halte ich für gegeben. Das wurde ja schon mal mit dem Vertrag von Lancaster von Frankreich und Großbritannien 2010 praktiziert. Als man mit dem EU-Militarisierungsprojekt nicht richtig vorankam, mit Deutschland unzufrieden war und dann gesagt, dann machen wir beide halt. Und da ist tatsächlich dann dieses Instrument der strukturierten Zusammenarbeit wieder sehr einschlägig werden. Ich glaube, das sagt aber auch dann Tobias, denke ich. Ich nehme an, dass da Erhard noch ein bisschen mehr noch sagen wird. China-Umgruppierung, die Auseinandersetzung, hat Erhard ja auch schon gesagt, ist wesentlich tatsächlich zwischen USA und China. Die Debatte ist ja tatsächlich, dass die USA dann sagen, ja, wir wollen und wir können gar nicht mehr in dieser Funktion, wie wir früher waren, in Afrika, in Kaukasus, Zentralasien, hier die erste Geige fielen, das müsst schon ihr mit übernehmen, jetzt als Europäer. Und die Europäer zum Teil sagen, ja, das finden wir eine gute Idee, damit sich die USA sozusagen auf Ostasien konzentrieren können. Das sind die Debatten, die gerade laufen. Dafür bedarf es aber dann aus der herrschenden Sicht gerade der entsprechenden europäischen militärischen Mittel. Und die sollen jetzt halt versucht werden, dementsprechend auch auszubauen. Russland-Sanktionen. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob wir das richtige Bild haben von der deutschen Position zu Russland. Man wollte an ein paar Punkten eine Totaleskalation vermeiden. Das hat man ja auch immer wieder mal mitbekommen. Also keine schweren Waffen zum Beispiel oder sonst irgendwas. Aber ich glaube, man hat ein bisschen einen zu positiven Eindruck, was die deutsche Russlandpolitik anbelangt. Also es gibt einen Grund, warum eigentlich ganz viele Schlüsselpositionen in der EU mit osteuropäischen Russland-Hardlinern besetzt wurden. Und zwar auf deutsches Betreiben. Das macht man ja nicht einfach so. Und die machen dann die Agenda mit. Das war, glaube ich, auch unter anderem dann zum Teil, dass man sich da selber nicht direkt irgendwie outen musste. Wenn ich mir diese Globalstrategie anschaue, da sehe ich wenig unmittelbaren Annäherungspotenzial. Es bleibt abzuwarten, was natürlich unter Trump und in diesem Kontext passiert. Ich glaube aber, dass ein konflikthaftes Verhältnis der EU und Deutschlands zu Russland bestehen wird, weil man halt weiterhin um den Einfluss in den Staaten zwischen der EU und Russland ringt. Das wird ja nicht aufhören. Das sind ja reale Konflikte, die sind weiter da. Und zum Beispiel der Konflikt in der Ukraine wird ja nicht weggehen. Also insofern glaube ich nicht, dass sich da so substanziell und schnell sehr viel verändern wird. Und zu Frankreich, da bin ich nicht so richtig kompetent. Bislang war es so, dass Frankreich immer den Ausbau einer Militärkomponente extrem befürwortet hatte im EU-Rahmen. Und ich sehe gerade nicht, dass sich das groß ändert. Es sei denn, man kommt da mit Deutschland überhaupt nicht zu Rande, was die Balance zwischen den beiden jetzt EU-Großmächten anbelangt. Die kriegen nicht so viel Scheiße, es ist die Frage, wie viel sie abkriegen. Und davon hängen tatsächlich die Aushandlungsprozesse dann ab.
Zunächst mal möchte ich betonen, dass, weil du zu Anfang gesagt hattest, dass wir da Unterschiede haben. Wir stimmen eigentlich im Wesen der Sache überein. Also um das jetzt nochmal ganz klar zu sagen, das, was ich in Bezug auf die USA-Politik und Trump gesagt habe, hat ja unterm Strich nicht die Aussage, es wird besser, sondern ich habe gesagt, es wird anders. Und darauf müssen wir uns einstellen. Also es wird auf der strategischen Ebene offensichtlich bestimmte Entspannungsmomente im Verhältnis zu Russland und an anderen Stellen geben. Das heißt aber nicht, dass das sozusagen eine bessere Situation ist, als wir sie bisher hatten, sondern die amerikanische Politik wird sich anders positionieren. Also nochmal den Flynn, wir haben 16 vergeudete Jahre und müssen uns neu aufstellen. Das ist sozusagen die Grundposition. So, und da ist jetzt die Frage, Frau Clinton hatte ja mal das pazifische Zeitalter ausgerufen, als sie noch Außenministerin von Obama war. Da war ja die Überlegung in diesem globalstrategischen Überlegen der bisherigen amerikanischen Außenpolitik-Tradition sozusagen die wirtschaftliche Macht Chinas militärpolitisch einzugrenzen. So, wenn Trump jetzt Handelskrieg mit den Chinesen anzetteln will, heißt das, den Wirtschaftskrieg statt einer militärischen Auseinandersetzung, also jetzt nicht auf eine militärische Auseinandersetzung mit China zu setzen, sondern auf eine wirtschaftliche Auseinandersetzung. Das ist was anderes. Da ist aber auch immer noch die Frage, was daraus alles folgt. Also der japanische Ministerpräsident Abe, der ist ja bei Trump schon angetreten, wo der noch gar nicht, so, weil natürlich völlig klar ist, was wird denn mit den amerikanischen Zusicherung in Bezug auf Japan. Für einen Handelskrieg gegen China braucht Trump natürlich die Japaner. Das ist völlig klar. Was das sicherheitspolitisch bedeutet, da hat er ja mal rumgemurmelt, die können ja selber eine Atomwaffe bauen. Das könnten sie natürlich technisch. Dauert, weiß ich, 3 Jahre oder so. Die Frage ist, was das denn sicherheitspolitisch für die Welt bedeutet. So, dann wird immer gesagt, ja, das ist ja Nordkorea mit der Atomwaffe. Das ist ein Problem, was politisch natürlich ganz schnell lösbar wäre. Was die Nordkoreaner wollen, und ich meine, die haben ja gesehen, was passiert, also alle Staaten, die die USA in den letzten Jahren überfallen haben, Irak, Libyen, die hatten keine Atomwaffen. Wenn die anderen Atomwaffen haben, stellt sich das etwas anders dar. Deswegen haben die mit Eifer diese Atomwaffen gebaut. Im Hintergrund steht aber, dass Nordkorea nach wie vor ein Waffenstillstandsabkommen hat und dass die Amerikaner bisher nicht bereit waren, mit Nordkorea überhaupt zu reden. Und der Koreakrieg fand ja westlicher Seite unter UNO-Flagge statt, weil der entscheidenden Sitzung des Sicherheitsrates die Sowjetunion nicht teilgenommen hatte, was sie hinterher politikdiplomatisch geschichtlich bereut haben. So, und insofern könnte man in dem Moment wie die USA direkt mit Nordkorea verhandeln und die beiden Koreas an einen Tisch holen, könnte man die ganze Geschichte auf der koreanischen Halbinsel relativ rasch diplomatisch befrieden, wenn man das denn will. So, also insofern ist das zum Beispiel ein Punkt, der genau zu diesem Trump, dieser Trump-Perspektive, von der wir gegenwärtig ausgehen müssten, passen würde. Aber dazu passt gleichzeitig natürlich auch eine eigenständig agierende EU, auch militärisch, natürlich selbstverständlich. Wenn die USA sagen, also unsere Truppen stehen für eure Konflikte in Europa nicht mehr zur Verfügung, dann heißt es, die Europäer sollen mal sehen, wie sie mit sich selber zurande kommen. Und insofern ist meine Einschätzung da völlig konform mit dem, was Jürgen gesagt hat. Mein Punkt, was ich vorhin schon etwas verkürzt gesagt habe, ist, dass ich sage, diese Perspektive wird ins Nichts führen. Ich sehe nicht, wenn man sich die militärischen Potenziale, über die die USA, Russland und China gegenwärtig verfügen, anguckt. Das wären sozusagen die Weltkriegskapazitäten, die man heute hat. Ich sehe nicht, dass diese EU-europäischen Staaten in der Lage sind, in absehbarer Zeit vergleichbare militärische Potenziale aufzubauen. Sondern es geht dann um Kriege in der Nachbarschaft. Also wir gehen mal nach Mali und wir intervenieren mal in Kosovo und Ähnliches. Und dann sagen die anderen, ja, macht mal. So, aber nicht für einen großen Konflikt auf der Weltebene. So, und insofern ist vieles, was da großmäulig geredet wird, EU als Supermacht und so, nach meiner Auffassung von vornherein illusionär. Und wer das erklärt, spielt mit dem Feuer. Russland, da muss man natürlich auch immer von einer realistischen Position ausgehen. Also das heutige Russland ist nicht die Fortsetzung der Sowjetunion mit anderen Mitteln, sondern das ist natürlich genauso eine imperialistische Macht wie die anderen. Die sind nur in manchen Dingen im Moment in der Defensive und die anderen sind in der Offensive. Aber es ist genauso ein kapitalistisches Land wie alle anderen mit Interessen, Geopolitik. Jetzt könnte man eine ganze Weile darüber reden, weshalb die in Syrien interveniert haben und warum und was sie da tun und so weiter und so fort. Das ist jetzt nicht der Ort. Ich will nur darauf hinweisen, wenn man unter friedenspolitischen Perspektiven für Zusammenarbeit und friedliche Koexistenz in diesen Beziehungsgefügen eintritt, heißt das nicht, dass man sich mit der anderen Seite jetzt sozusagen unreflektiert positiv identifiziert. Das ist aber auch nicht dasselbe wie Äquidistanz, das ist natürlich auch wieder Quatsch, sondern man muss schon angucken, wer denn wo der Aggressor ist und wer welche aggressive Politik an welcher Stelle betreibt. So, und wenn, und das habe ich ja in einem Büchlein, was Peter Strozinski noch als Letztes rausgegeben hat, über den Ukraine-Konflikt, da habe ich das ja geschrieben, wurde von einigen Leuten da dann beschimpft, dass ich gesagt habe, es gibt natürlich eine Tradition der deutschen Ukraine-Politik. Also Reichskanzler Bethmann-Hollweg hat im August 1914 an den deutschen Botschafter in Wien von Schirschky über die deutschen Interessen in der Region geschrieben, es geht um die Insurgierung, also die Ansiedlung von Aufständen in Polen und in der Ukraine. Dann schieben wir die Macht der Moskowiter nach Osten zurück und unser Einfluss steigt. Jetzt haben die Deutschen mit Militär in zwei Kriegen versucht, das hat nicht geklappt und führte in die Katastrophe. Und jetzt denkt man, gestützt auf Werte und die Europäische Union und die Demokratie, kriegen wir das jetzt hin. So, und da war die Frage, die ich in dem Text damals formuliert hatte, die will ich jetzt an dieser Stelle nochmal anführen. Da habe ich gesagt, ich habe ja von darüber gesprochen, dass es zwei verschiedene geopolitische Strukturen sind, die Europäische Union und die NATO, mit den USA in der einen und Deutschland in der anderen als die entscheidende Macht. So, da habe ich gesagt, wir wissen nicht, ob das eine amerikanische Politik ist, die die Europäer bezahlen sollen, oder eine deutsche / europäische Politik, für die die Amerikaner die militärische Hardware zur Verfügung stellen. So, wenn es also Leute in der Berliner Entscheidungsebene gegeben haben sollte, die meinten, wir machen eine neue Politik deutscher Weltgeltung, indem wir uns auf amerikanische Waffen stützen, dann sagt jetzt der Trump, nö, also Waffen aus Amerika nur, wenn wir das wollen und es unsere Interessen sind. Und wenn ihr Interessen habt, dann seht mal zu, wir die, also jedenfalls nicht gestützt auf unser Militär. Also so dechiffriere ich das, was Trump und Flynn zu diesem Thema bisher gesagt haben. Und das ist dann natürlich von strategischer Reichweite. Und wenn man das jetzt als Falke denkt, heißt das natürlich, dann müssen wir aber als Deutschland mit neuer Stärke und Europäische Union unsere eigenen militärischen Kapazitäten haben. Das wäre dann die Schlussfolgerung. Und da passt das, was ich zu Amerika gesagt habe und dem, was Jürgen jetzt zur EU-Militarisierung gesagt hat, völlig zusammen. Das ist dann sozusagen zwei Seiten einer Medaille. Letzter Punkt, 2+4-Vertrag. Und da ist es so ähnlich wie mit dem Kalten Krieg und der gemeinsamen Sicherheit. Also ich war also eine Verkettung verschiedener Umstände vor ein paar Jahren gefragt für eine Publikation in den USA, 20 Jahre deutsche Einheit. Und da war ein sehr freundlicher amerikanischer Zeithistoriker, der hat in den einzelnen Kapiteln immer einen Ostdeutschen und einen Westdeutschen gebeten, einen Text zu liefern, also wirtschaftliche Entwicklung, soziale und so. Und dann gab es einen Text zur Außenpolitik, den westdeutschen Text hat eine Dame geschrieben, die war zu dem Zeitpunkt Professorin für internationale Politik in Chemnitz und Vertrauensdozentin der Adenauer Stiftung, und den ostdeutschen Text habe ich geschrieben. Und da habe ich genau das durchargumentiert, was der 2+4-Vertrag alles bedeutet und was daraus eigentlich für eine deutsche Friedenspolitik folgen würde. Dieses Werk ist dann bei dem Verbund SED-Forschung bei der Freien Universität in Berlin von irgendeiner Dame in deren halbinternen Paper rezensiert worden. Und die schrieb dann, der Krome hatte also die üblichen linken, altmodischen, ostdeutschen Positionen vertreten. Der 2+4-Vertrag ist längst überholt und hat für die reale Politik, die die Bundesrepublik Deutschland heute macht und was wir tun und wie die NATO-Beschlüsse sind und so weiter und so fort, überhaupt keine Bedeutung mehr. Der war nur wichtig für die deutsche Vereinigung und seitdem machen wir eine andere Politik. Im Grunde muss man davon ausgehen, dass diejenigen, die dieses Land regieren, das als Geschichte abgehakt haben. Also 2+4-Vertrag war die Bedingung dafür, die deutsche Einheit zu vollziehen und die deutsche Vereinigung so zu machen, wie sie denn wurde. Und jetzt machen wir eine neue Politik. So, und dann kommt natürlich der Punkt, die Linke hat ja immer versucht, an bestimmten Stellen zu klagen und so weiter und so fort. Und dann gibt es dieses famose, ich sage jetzt mal keine anderen Worte, Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu den Bundeswehreinsätzen von 1994, wo gesagt wird, also wenn es in Konstellationen kollektiver Verteidigung geht, dann kann die Bundeswehr selbstverständlich auch außerhalb des Territoriums der NATO eingesetzt werden. Da ging es um die Auslandseinsätze in der weiten Welt. So, und dann hat man die NATO zu einem Verbund kollektiver Sicherheit erklärt, was sie definitiv und nach Völkerrechtsforschungsstand nicht ist. Auch bürgerliche Völkerrechtsprofessoren gibt es zur Genüge, die sagen, dass selbstverständlich die NATO kein System kollektiver, also die OSZE ist das und die UNO ist das und so weiter und so fort. Die NATO nicht, das Bundesverfassungsgericht hat aber das so eingeordnet und damit sind NATO-Einsätze und EU-Einsätze per se völkerrechtlich abgedeckt und damit auch sozusagen grundgerechtskonform nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Also wir haben vor ein paar Jahren noch mal so ein Büchlein gemacht, Völkerrecht und internationale Politik, wo Norman Pech dann auch noch mal dazu geschrieben hat. Da gibt es Texte von Deiseroth und so weiter und so fort. Wer sich dafür interessiert, muss mal ein bisschen rumgucken. Aber das ist der Stand der Dinge. Insofern kann natürlich die Linke als 10%-Partei jedes Mal laut protestieren, was sie am Bundestag auch macht. Es bleibt folgenlos, weil die anderen 90% alle der Meinung sind, das ist gut so, wie es ist.